Herzlich willkommen bei Herzstärke, dem Podcast von Herzschwäche Deutschland e.V. Hier geht es um das Leben mit Herzschwäche, um Erfahrungen, Fragen, medizinische Einordnung und um das, was Betroffenen und Angehörigen im Alltag helfen kann.
Herzlich willkommen zu Prävention Jetzt, eine Initiative von Herzschwäche Deutschland und dem Portal Gut zum Herz. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind bei unserem ersten Präventionsdialog, dieser im Sommer 2026. Und das Thema heißt Frühsignale, Orientierung finden zwischen Alltag, Internet und Arztpraxis. Heute haben sich für diesen Dialog ein paar ganz spannende Leute die Zeit genommen und sind mit hier dabei. Ich stelle die mal ganz kurz vor. Man findet auch die Fotos dazu im begleitenden Beitrag in dem Magazin Herzstärke von Herzschwäche Deutschland e.V. Aber mal für die Kurzübersicht haben wir hier den Winfried Klausnitzer. Winfried Klausnitzer ist selbst Betroffener, hat 2016 den Verein Herzschwäche Deutschland e.V. ins Leben gerufen. Hieß damals Herzschwäche Franken, glaube ich noch, ist angesiedelt in Nürnberg und ist tatsächlich mit dem Projekt sehr beachtet, auch international beachtet, unter anderem durch den Runden Tisch, der zwischenzeitlich eine feste Institution ist. Im Frühling, meistens im März, wird er auch 2027 wieder stattfinden und man wird auch in dem Magazin, was wir unten noch mal verlinken, dann auch mit Bildern zu sehen sein, wie so eine Veranstaltung ausschaut. Wir haben als Zweiten, und er hat heute Abend leider keine Zeit, das ist der Dr. Klaus Edel. Klaus Edel ist auch immer wieder gern gesehener Gast beim Runden Tisch in Nürnberg. Dr. Edel ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Rehabilitation und Prävention am Herz-Kreislauf-Zentrum in Rodenburg. Er ist Internist, Kardiologe, Sportkardiologe und verbindet diese Themen sehr anschaulich. Wird auch immer wieder gerne als Stimme genommen bei dem runden Tisch, weil er einfach zu diesem Thema was zu sagen hat. Und seine Sicht auf die Dinge, auf die wir heute sprechen, die gibt es zu einem in diesem Podcast, aber nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Als nächste Teilnehmerin haben wir die Dr. Bettina Zippel-Schulz. Bettina ist bei der Deutschen Stiftung für chronisch Kranke und ist dort in dem Bereich, also ich kenne sie in dem Bereich Forschung, wir sind in einem gemeinsamen Projekt, nennt sich I Care for Civity und sie betreut in dem Zusammenhang Betroffene, die an diesem Projekt beispielsweise teilnehmen. Aber bei der Deutschen Stiftung für chronisch Kranke gibt es ganz viele Projekte. Da vielleicht mal reinschauen. Als nächstes haben wir die Franziska Oddenbreit. Und jetzt lese ich es mal genauso vor, wie es bei mir hier steht. Franziska Oddenbreit ist Advanced Practice Nurse, eine Herzinsuffizienzspezialistin am Klinikum in Nürnberg. Und sie hat uns gerade erzählt, beschäftigt sich im Schwerpunkt mit dem ambulanten Thema, also alles, was passiert nach dem Krankenhausaufenthalt. Da bin ich auch sehr gespannt auf diese Sichtweise. Und zu guter Letzt haben wir hier den Steffen Morschek. Steffen Morschek ist mir das erste Mal begegnet vor rund 2 Jahren. Er ist eigentlich so ein richtiger Sportler. Und ihn hat es vor einigen Jahren mit einem Herzinfarkt erwischt. Er lag eine ganze Zeit im Koma und seine Geschichte gibt es tatsächlich auch im Fernsehen. Da kommen wir aber später auch nochmal dazu. Und da würden wir auch den Link zur Mediathek, das ist im ZDF, dann in der Beschreibung verlinken. Steffen vertritt hier heute Abend die Sichtweise des Betroffenen, klassischen Betroffenen, genauso wie Winfried auch. Und ich bin ganz gespannt, wie er zu dem Thema Frühsignale steht. So, ich muss zu mir, glaube ich, nicht so viel sagen. Da findet man bei Gut zum Herz einiges. Ich bin selbst nicht betroffen von einer Herzschwäche. Ich bin eher Herzinfarktpatient. Aber vielleicht kommt das noch irgendwann. Also ich höre da auch heute Abend sehr, sehr genau zu. Ja, fangen wir mal direkt an. Wir haben im Vorfeld die Community gefragt, was denn Themen seien, die da interessant sein könnten. Und da haben sich so drei Themen herauskristallisiert, auf die wir heute einfach aus verschiedenen Blickwinkeln einfach mal drauf eingehen möchten. Die erste Frage war so ein Stück weit, ich bin schnell erschöpft und benötige öfters Pausen als früher. Wann wäre der richtige Moment, es abklären zu lassen? Das zweite Thema, wie kann ich valide Informationen finden im Internet, mittlerweile auch bei KI? Und das dritte Thema ist ganz klar, wenn ich zum Arzt gehe, was sollte ich beachten und was sollte ich mir vornehmen, damit ich beim Arzttermin am Ende nicht rauskomme und denke mir, ah, jetzt habe ich die Hälfte vergessen. Das sind so ein bisschen die drei Themen. Wir steigen mal ein und ich sehe gerade Winfried. Winfried, du bist der am längsten mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Und ich würde dich mal gerne mit in die Frage mit hineinnehmen zu dem Thema, ich bin schneller erschöpft, benötige öfters Pausen. Wie war denn das bei dir damals, als das in der Form begann?
Das Ganze ist ja, und das ist das große Problem, ist ja eigentlich sind schleichende Symptome. Das heißt, nur mal, dass man sich einen Tag nicht gut fühlt, das ist, glaube ich, völlig normal. Das kann am Wetter liegen, das kann an sonstigen Sachen liegen. Aber wenn sich das kontinuierlich verschlechtert, dann ist es ein ernsthaftes Problem. Das sind natürlich nur die Erschöpfung oder beziehungsweise weniger Leistungsfähigkeit und Erschöpfung oder Sauerstoff oder Luftmangel natürlich schon gravierende Probleme. Also deshalb, man sollte, ich würde dann später vielleicht auch nochmal bei der nächsten Fragerunde mal drauf kommen, man sollte aber dann nicht nur die beiden Symptome beachten, sondern wesentlich mehr, wenn man also auf bestimmte Krankheiten aufmerksam gemacht werden. Generell ist es natürlich zu sagen, ohne dass ich also jetzt plötzlich einen Sturmschrei von den niedergelassenen Ärzten bekomme, ist natürlich wichtig, dass sie auch wegen Kleinigkeiten zum Hausarzt gehen. Also das heißt, wenn ich irgendwie einen Verdacht habe, dass es mir nicht gut geht, dann gehe ich hin. Das ist ja von uns, so haben wir es ja gelernt, gerade als man schwächelt halt einmal ein paar und geht trotzdem ins Büro, aber das kann dumm ausgehen. Also da würde ich schon sagen, also wenn man dauerhaft das Gefühl hat, nicht mehr leistungsfähig zu sein, schon nach Luft schnappt, wenn man die ersten zwei Stufen hochgeht, dann ist wirklich Zeit, zum Arzt zu gehen.
Franzi, Winfried wird irgendwann bei dir landen.
Ist er schon?
Okay, aber wenn mal rein hypothetisch, ihr würdet euch noch nicht kennen. An welcher Stelle kommt Winfried tatsächlich zu dir? Wir haben so ein bisschen die Reihenfolge, die würde mich interessieren. Auch mal für die, die vielleicht ein Thema bei sich haben und wissen aber noch nicht ganz, was da auf sie zukommt. Wann wäre Winfried bei dir?
In meinem Fall tatsächlich erst recht spät. Nämlich, wenn die Symptome entweder so deutlich waren, dass er zu seinem Hausarzt zum Beispiel gegangen ist und der überweist ihn ins Klinikum zur Abklärung der Symptomatik, das passiert auch mal, oder im schlechtesten Falle die Symptome so eskaliert sind, dass er den Notarzt rufen musste oder sich in die Notaufnahme begeben hat und wir ihn hier behandeln müssen, dann kommt er erstmals in Kontakt zu mir. Das ist leider recht spät. Da ist, naja, man sagt so schön, das Kind schon in den Brunnen gefallen, so ein bisschen. Also der Fuß hängt auf jeden Fall drinne. Da kann man natürlich auf jeden Fall noch einiges abfangen und einiges klären und zum Besseren wenden. Aber es ist natürlich recht spät. Das ist in Deutschland leider so. Die Pflege und die spezialisierte Pflege ist da sehr konzentriert auf die Krankenhäuser, auf die Kliniken. Und wenn es da keine Sprechstunde gibt, wo man hingehen kann im ambulanten Bereich, das hat nicht jedes Klinikum so eine offene Sprechstunde, dann sieht man mich leider erst, wenn die Herzschwäche festgestellt wurde.
Spannend. Und jetzt fragen wir doch mal den Steffen, vielleicht für die regionale Einordnung. Du bist in der Nähe von Magdeburg zu Hause in Gommern. Da gibt es die Franzi in dem Fall wahrscheinlich auch. Franzi ist in Nürnberg. Aber wie ist es denn bei dir damals abgelaufen? Ich glaube, bei dir, du hattest nicht so viel Vorlaufzeit, um darauf zu reagieren. Erzähl doch mal.
Ja, also im Prinzip, ich kann mich auch dem Winfried nur anschließen, dieses Thema Signale letzten Endes zu interpretieren. Bei mir fing das ja schon im Dezember an, was ich dann im Nachhinein erst gemerkt habe, okay, das hing eigentlich indirekt zusammen. Es fing mit leichten Sodbrennen an. Ich war Sportler, bin immer noch Sportler. Ich habe das eher so ein bisschen lapidar betrachtet. Ja, habe meinen Sport gemacht. Im Februar bin ich dann umgefallen. Meine Frau, wie gesagt, du kennst ja die Story. Ja, Notarzt gerufen mit Defibrillator, Wiederbelebung etc. pp. Und so eine Franzi ist bei uns oder kam bei mir eigentlich zum Tragen, nachdem ich aus der Phase raus war, wo es dann darum ging, okay, wie geht's weiter? Wie hilft man dem Patienten? Was ist als nächstes? Was kommt nach der Reha? Auch dieses Beruhigen, dieses Mentale. Das ist auch so ein bisschen ein psychologischer Aspekt, was ich jetzt, Franzi, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage. Aber das ist so ein bisschen die Richtung, die Franziska da, so wie ich es kennengelernt habe, letzten Endes begleitet. Ja. Genau. Und Thema Signal, um da vielleicht schon mal drauf zu kommen, ich bin da jetzt auch so ein bisschen sensibler. Ich habe das gerade in diesem Jahr auch wieder gehabt. Ich war in Österreich mit meinen Mädels zum Formel-1-Rennen, hatte dann danach gemerkt, Mensch, okay, die Höhenluft. Ich habe dann gemerkt, okay, ich kriege ein bisschen schlechter Luft. Ich habe das beim Atmen nachts gemerkt, hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Bin dann nach dem Urlaub gleich zu meiner Ärztin und zu meinem Kardiologen, nämlich Asudo. Wir haben dann gleich nachgeschaut und da war tatsächlich noch eine Verengung aus Altbestand, eine Arterie 70%. Wir haben dann gleich Herzkatheter gemacht, wurden zwei Ballons gesetzt und da hat man dann auch gesehen, okay, war noch eine Arterie mit 80% zu. Aber das Schöne ist, man hat festgestellt, da wo der Stent gesetzt wurde, also die Arterie, die damals zu war, die sah aus wie ein Nagel neu. Also da hat sich nichts weiter zugesetzt. Man macht alles richtig. Aber um doch mal darauf zurückzukommen, man nimmt Körpersignale ganz anders wahr. Ja, wenn ich jetzt ein Lauftraining mache, früher bin ich gelaufen, egal wie hoch der Puls war. Heute achte ich darauf, okay, wenn der Puls über 140 ist, dann mache ich ein bisschen langsamer, weil es tut meinem Körper besser, wenn ich Niedrigfrequenz fahre. Krafttraining mache ich auch nicht mehr so, weil es halt kann die Pressatmung vermeiden etc. pp. Also das sind so die Signale, wo man selber in den Körper reinhört, wo man früher gesagt hat, ach Mensch, wie Winfried schon sagte, man ist ein Mann, Futter bei den Fische, wird schon irgendwie gehen. Aber das nimmt man tatsächlich ganz anders wahr denn im Nachhinein mit den Erfahrungen. Ja. Da kann ich nur sagen, jeder soll ein bisschen auch auf seinen Körper hören, auch wenn es ein bisschen, ja, man sagt, ach, stell dich nicht so an, aber es ist tatsächlich, es kann schief gehen. Ja.
Spannend, aber wenn du jetzt noch mal ganz kurz zurückblickst auf die Zeit davor, was würdest du denn zeitlich, wenn du es noch irgendwo so zusammenkriegst, eingrenzen, wo du sagst, aus heutiger Sicht weiß ich, da hätte man schon viel, viel früher diese frühen Signale hören können, wenn man hingehört hätte?
Ah, das ist schwierig. Ich hatte ja im Dezember 21 eine Altersvorsorge-Chat, also über 40. Meine Frau hatte gesagt, Mensch, Steffen, jetzt bist du über 40, jetzt geh mal zum Doc, lass dich mal durchchecken. Da war ja alles in Ordnung. Blut war in Ordnung. Ich hatte kein Problem mit Cholesterin. Alles war top gewesen. Und deshalb war das Ganze auch so ein bisschen überraschend. Also in meiner Familie, ja, gab es Herzinfarkte. Man hätte wahrscheinlich auch, ich habe dann im Nachhinein rausbekommen, dass mein leiblicher Vater auch schon mit Mitte 40 mit der Hauptschlagader Probleme hatte. Da mussten Stents gesetzt werden. Das wusste ich aber nicht, weil kein Kontakt da war. Meine Mutter hat nie so wirklich drüber gesprochen, um es jetzt mal in die Richtung auch zu lenken. Also es ist auch schon familiär so ein bisschen. Ja, aber was würde ich anders machen? Ist schwierig. Also wir waren ja selber völlig überrascht. Also das kam ja damals eigentlich aus dem Nichts. Ich war sportlich, habe mich gesund ernährt, vegan. Einzige Laster war Rauchen. Ja, gebe ich zu. Bin ich aber von ab jetzt, seitdem das Ganze war. Aber ansonsten, ist schwierig. Also das Thema ich sag mal, mit dem Schmerz auf den Solarplexus, das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen ernster nehmen müssen. Ja, aber der Vorsorgecheck, der war ein paar Tage vorher, da hieß es, hey, alles cool, alles gut, kein Übergewicht, nix. Und das hat mich so ein bisschen überrascht denn oder uns.
Die Geschichte halt, wie sich das halt am Ende in den Anfängen immer unterscheidet. Bei Winfried war es, glaube ich, ganz viele Jahre eine komplett falsche Diagnose. Bei dir war es COPD, was sie, glaube ich, über viele Jahre diagnostiziert haben, bis da irgendwo mal tatsächlich wirklich dann rauskam, was dahinter steckt. Du bist gemutet im Moment gerade. Lasst euch einfach offen.
Ja, das ist genau das Problem, das wir angesprochen haben. Es ist so, dass ich, glaube ich, also geschätzte 15 Jahre falsch behandelt worden bin. Also es wurde immer diagnostiziert, ich hatte leichte Atemprobleme, ich hatte leichte Leistungsabfälle, aber kontinuierlich sind die schlechter geworden von Jahr zu Jahr. Aber wie gesagt, ja, auf eine Laufzeit von ungefähr 15 Jahren. Problem ist das, man will das nicht immer richtig wahrhaben, dass da irgendwas nicht schief läuft und ist zu faul, zu träge oder traut sich nicht zum Arzt zu gehen. Und deshalb wenn Franzi erzählt hat, also dass die Patienten also erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, bei ihr auftauchen, ist genau das Problem. Herzinsuffizienz zum Beispiel lässt sich simpel behandeln. Und er lässt sich gut behandeln, nur es wird zu 99% erst diagnostiziert, wenn man schon schwere Symptome hat. Und damit haben wir im Prinzip schon alle verloren. Wir starten alle mit einer schwersten Erkrankung. Und das ist das große Problem. Wir müssten neben dem sofort zum Hausarzt gehen, wenn es mir nicht gut geht, auch bestimmte Regularien haben, die also Tests zum Beispiel von diesem NT-proBNP, also diesem Blutmarker, der also 9, zu 99% Herzinsuffizienz bestätigt, den wir eigentlich schon in den Gesundheitscheck für die 35-Jährigen bräuchten oder eben als Paralleltest zu jeder Diagnose eine heranführenden Krankheit wie Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck und allen. Da müsste sofort auch auf Funktionen oder auf die Möglichkeit einer Herzinsuffizienz untersucht werden. Und alles andere ist viel zu spät.
Haben Sie?
Ja, wir haben ja jetzt gerade auch das Leitlinien-Update gesehen von der European Society of Cardiology, also der europäischen, die europäischen Leitlinien. Und da sehen wir ja auch ganz klar, da wird noch mal drauf hingewiesen. Also Stadium A der Herzschwäche, das sind die Patienten, die ein Risiko haben. Das ist ganz wichtig. Nämlich, wenn ich jetzt höre beim Steffen, jetzt hat er das natürlich nicht gewusst, die familiäre Disposition, aber wenn ein Patient sowas hat, familiäre Disposition, Raucher ist, dann ist er einem Risiko ausgesetzt, an einer Herzschwäche oder an einer strukturellen Herzerkrankung, die dann zu einer Herzschwäche führt, zu erkranken. Und da eigentlich schon zu beginnen und zu sagen, na, das müssen wir aber ein bisschen beobachten, das müssen wir monitoren, das ist eigentlich der richtige Weg und wird ja jetzt von ganz offizieller Seite auch empfohlen, dass man quasi sagt, also bevor irgendwas passiert, bevor der Infarkt kommt oder der Leistungsabfall schon kommt und man per Ultraschall oder so sieht, oh, da ist eine Herzschwäche, müssten die Patienten mit Bluthochdruck und Diabetes, Übergewicht, Vorhofflimmern, das ist eine Volkskrankheit, die müssten viel strenger beobachtet werden und auch schon quasi mit dem Blick auf Herzschwäche nicht behandelt, aber gemonitort werden.
Sehr guter Hinweis und da genau der richtige Moment, Bettina mit dazu zu nehmen. Bettina, du bist bei der Deutschen Stiftung für chronisch Kranke ja eigentlich laut ständig mit Leuten unterwegs, wie gerade Steffen, Winfried und ich. Wie seht denn ihr auf dieses Thema?
Gut,
Ja, Entschuldigung.
wir sind ja keine Patientenorganisation in dem Sinne. Wir sind ja eher eine forschende Einrichtung. Wir schauen uns an, wie Versorgungsprozesse funktionieren oder auch nicht funktionieren und wie zum Beispiel Patienten auch durch diese Versorgungsprozesse durchgehen. Und was Franzi gerade angesprochen hat, diese frühe Risikoerkennung, Prävention fängt ja nicht erst an, wenn die Erkrankung da ist, sondern eigentlich ja früher. Und Steffen hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Der war beim Check-up, ne, und hat sich angucken lassen, nur ist es nicht erkannt worden. Und unter anderem deshalb hat ja jetzt auch der Gesetzgeber dem GBA einen Auftrag erteilt, dass nämlich die Check-up-Untersuchungen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geprüft werden, ob wirklich die Parameter drin sind, die drin sein sollten und ob Check-up-Untersuchungen nicht vielleicht auch Risiko angepasst werden müssten an bestimmte, zum Beispiel familiäre Dispositionen, wie denn eben bei Steffen. Und deshalb glaube ich, dass hier Schritte gegangen werden, vielleicht langsam, aber es passiert was.
Da mische ich mich jetzt mal ein bisschen ein. Und zwar, das ist genau das, wurde überprüft oder wird überprüft. Die Vorkommnisse werden seit 5 Jahren überprüft. Die ersten Entwicklungen wurden vor 14 Jahren gestartet. Es ging nicht weiter. Die Empfehlungen des Europäischen Kardiologenverbandes werden gelesen, aber von keinem berücksichtigt. Also das ist eher hinderlich, das Ganze. Und dass man das jetzt noch eben weitergeleitet hat an eine Institution, die das überprüfen soll, dann dauert das Ganze wieder 2, 3, 4 Jahre.
Nee, weil erstmalig ist eine Deadline drin, 2027.
Da Botschaft höre ich wohl.
Aber mit Deadlines wird beim GBA gearbeitet, echt?
Na,
Also
bestenfalls gibt man es dann zum
im
E-Quick.
BKV-Beitragsstabilisierungsgesetz hat der GBA bis 2027 Zeit gekriegt, jetzt die Vorsorgeuntersuchungen zu prüfen.
Ach so,
Okay.
guter Schritt.
Ganz kurz ein Gespräch, das ich die Tage hatte. Und zwar, wir haben mal so ein bisschen nachgeforscht, wie oft denn dieser Check-up 35, der ja Sinn macht, denn tatsächlich dann angewandt wird. Und dann wurden Patienten gefragt. Also es war tatsächlich bei mir in dem persönlichen Gespräch, ist nicht repräsentativ. Da waren dann wirklich zwei dabei, die gesagt haben, wir haben tatsächlich den Check-up 35 gemacht bekommen, aber der Arzt hat nicht einmal gesagt, was das gerade ist, was er macht. Also die sagten, es wäre eine ganz normale Untersuchung. Und am Ende hätte neben dem Thema, hey, ihr habt den Check-up 35 gemacht, das fände ich wichtig gefunden, aber dann auch die Themen anzusprechen, und es wurde gar nicht gemacht. Also der Check-up 35 wird offensichtlich häufiger durchgeführt, als dass das Land auf Land ab gedacht wird. Aber oftmals bekommen es die Patienten gar nicht so richtig mit, ja, dass man dem Ganzen auch wirklich einen Namen gibt. Und das finde ich unheimlich wichtig, weil dem Patienten dann halt eben was auf den Weg zu geben. Und das ist ja wiederum das, was jetzt Franzi macht zum Beispiel.
Ganz
Aber
genau.
da liegt doch auch ganz viel das Problem von Prävention und Früherkennung, dass zwar teilweise Früherkennung gemacht wird, aber dann nichts folgt. Dann wird der Patient damit alleine gelassen in diesem System. Also wenn man sich das vorstellt, sind dann lauter Türen, da gibt es einen Diabetologen, da gibt es einen Kardiologen, die reden auch nicht miteinander und ich bin als Patient bin da irgendwie in der Mitte und weiß nicht, ob ich jetzt nach links oder rechts gehen muss und bin da so ein bisschen verloren. Also deshalb sind natürlich so eine Angebote wie zum Beispiel Herzinsuffizienz-Nurses oder so sind Gold wert, weil die ja wirklich den Patienten durch den Versorgungsprozess leiten können. Aber es gibt in Deutschland ja viel zu wenig. Diese Leitfunktion, Lotsenfunktion oder wie man sie auch immer nennen kann, sind in anderen Gesundheitssystemen ja deutlich etablierter.
Aber letzten Endes kommt es ja auch immer auf den Patienten oder auf den Betroffenen selber an, weil machen wir uns nichts vor. Als Mann, wenn ich mich gesund fühle, werde ich nicht selber ein Check-up machen. Ich habe den Check-up damals auch nur gemacht, weil meine Frau gesagt hat: Mensch, jetzt bist du über 40, jetzt mach mal ein Check-up. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ja? Ich sage mal, von 10 werden wahrscheinlich 2 so ein Check-up machen. Der Rest fühlt sich gesund, kann Bäume ausreißen. Ja, aber das Schöne ist halt, die Entwicklung geht ja weiter. Gerade auch das Thema EPA. Man kann dazu stehen, wie man will, aber ich finde es das cool, dass ich in der EPA alle Unterlagen zeitnah habe. Ich kann mir die in eine KI packen, kann mir die auswerten und sehe auch selber, okay, wo könnte ich eventuell noch Ansatzpunkte finden? Das ist ja eigentlich das Interessante an der Entwicklung. Aber da muss der Mensch selber, der muss dann sich damit identifizieren, und machen wir uns nichts vor. Man geht erst in so ein Thema rein, wenn man betroffen ist, und da ist meistens das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja, weil vorher gibt es für einen andere Sachen: Hausbau, Kinder großkriegen etc. pp. Ja, das ist so einfach nochmal die Sicht auch aus der Patienten- oder aus der Verbrauchersicht denn letzten Endes. Ja.
Nochmal zum Ergänzen, im Checkup 35 ist das Thema Herzinsuffizienz zusammen mit anderen Erkrankungen noch überhaupt nicht erwähnt.
Ja, das ist das Problem, dass einfach keinen roten Faden hat, finde ich irgendwie. Das ist genau das Thema, was auch übrigens das so ein bisschen die Rückmeldung war, wo Leute sagten, wir haben Check-up 35, aber wir haben es nicht erklärt bekommen. Auch das, was Bettina vorhin sagt, das geht dann halt nicht weiter. Ja? Und das Thema, ich glaube, der Begriff Lotsen, der ist in dem Zusammenhang einfach passender geht es nicht, weil die Leute wirklich an die Hand zu nehmen und zu sagen, was sind die nächsten Schritte? Und was auch immer wieder ich an meiner eigenen Geschichte erlebt habe, das war so oft, wo ich mir dachte, ja, bin ich jetzt alleine damit? Ja, bin ich das denn nur ich? Aber wenn man jetzt hat, jemanden wie Franzi, der sagt, du, das ist das und das, und dann weiß ich, das erlebt ja in der Form jeder. Und deshalb finde ich wieder auch dann das, was Winfried und Herzschwäche Deutschland e.V. macht, so wichtig mit seinen Selbsthilfegruppen. Einfach dieses Gefühl zu vermitteln, hey, du bist nicht alleine und das haben andere auch. Und das ist was, was wahnsinnig mir immer wieder geholfen hat, zu sehen, das ist jetzt nicht mein Thema ganz alleine. Von daher, also da bin ich wirklich auch ein Verfechter dafür, dass man sagt, okay, man muss da einfach mehr machen.
Ach, vielleicht schon eine kleine Anmerkung, Entschuldigung, Matthias, kleine Anmerkung, auch diese Reha-Sport- oder Herzsportgruppe, ich bin ein Riesenfan davon. Ich habe das selber in den 3,5 Jahren gemerkt, wo ich selber Teilnehmer war. Jetzt bin ich ja selber Trainer. Das ist Gold wert, weil man kann sich austauschen. Man macht nicht nur Sport, sondern man tauscht sich auch aus. Ja, wie du schon sagtest, ich wurde damals gefragt, ob ich einen Psychologen brauche. Habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich habe meine Familie und die Sportgruppen, wo man sich austauschen kann. Und das ist halt das, ja, dass man von diesen Ängsten, die man ja der doch irgendwo hat, das muss man sich halt eingestehen. Ja, wenn man denkt, okay, man hat jetzt einen Infarkt gehabt, woher kam es? Man macht sich doch seine Gedanken. Und wenn man dann aber mit anderen sich austauschen kann, ich habe Leute kennengelernt, die leben seit 20 Jahren nach einem Herzinfarkt immer noch. Ja, das gibt einem denn schon Mut, weil du wirst ja wach. Dann stellst du dir die Frage, okay, was habe ich eigentlich für eine Quote? Wie lange kann ich noch leben? Und wenn du dann liest, okay, nach so einem Ereignis hast du maximal noch 5 Jahre, die sind jetzt fast rum, ja, dann macht man sich schon so seine Gedanken. Und wenn man dann aber Leute kennenlernt oder auch aus so einem Verein wie der Herzschwäche Deutschland e.V., mit dem man sich austauscht, dann ist man ganz anders motiviert, man ist vom Kopf her freier. Ja, und das ist halt in solchen Programmen immer extrem wichtig für die Leute.
Du hast gerade ein schönes Wort im Mund gehabt, Mut. Mir macht's Mut, dass du vorhin ganz bewusst diese Patientenakte als für dich positiv empfunden hast. Bist du der Erste tatsächlich?
Ich hatte auch meine Bedenken, kein Thema, aber ich finde halt den Vorteil, ich muss nicht immer hinterher telefonieren oder nachfragen, Mensch, schick mir mal die PDF oder schick mir mal das Laborergebnis, das wird reingeschoben. Sicher, es hat alles, was systemisch irgendwo in irgendwelchen Datenbeständen liegt, hat Vor- und Nachteile, aber ich sehe da für mich eher den Vorteil. Ja, ich habe immer noch eine gewisse Hoheit, wer kann darauf zugreifen, welche Praxis kann ich auf meine EPA-Daten lassen. Ja, für mich hat es einen Vorteil, weil ich komme ran an die Daten, kann sie auswerten lassen, kann die auch sammeln, weil letzten Endes, ja, wenn ich meinen Trainingsplan anpasse, meine KI weiß im Nachhinein, okay, vor einem halben Jahr hatte ich mal ein EKG, da war das und das. Und das bleibt da im System drin und das finde ich halt so charmant. Das gibt einem selber Sicherheit. Das ist kein Allheil-Lösungsmittel, aber für einen selber gibt es eine Sicherheit. Und wenn dir die KI sagt zu 99%, hey, du machst dein Programm richtig, du bist auf einem guten Weg, mach das weiter. Ja, was will ich denn mehr, wenn ich das dann gegenüberstelle mit Micha, mit meinem Sportkardiologen, den ich zum Glück hier sehr eng habe, ja, und der das Gleiche sagt, hey, dann ist doch alles okay.
Womit wir mitten in der zweiten Frage wären. Du hast uns genau dahin geschubst, als wäre es abgesprochen gewesen. Das Thema, wie bekomme ich Informationen? Und wen ich da, und du hast gerade auch das Wort KI gerade in den Mund genommen, und da kommen wir auch direkt, ganz gespannt für mich, zu Franzi. Franzi, wie findest du es, wenn vor dir ein Patient sitzt und sagt, ich habe mal gegoogelt?
Super finde ich das.
Echt?
Ja, also dann hat er ja schon mal Fragen sich überlegt in der Regel. Also wenn die sagen, ich habe da mal schon mal nachgeguckt und dann hat das was angestoßen. Die Kunst ist dann trotzdem so ein bisschen das Gespräch natürlich zu leiten. Wir müssen irgendwo anfangen und wir können nicht beim 10. Schritt anfangen, sondern am besten fangen wir erstmal bei Schritt 1 an. Und die Fragen höre ich mir dann aber sehr gerne an. kann man sich einigen, ob man die im Gespräch einfach stellt oder hinterher, und da kommen auch noch mal neue Fragen oder manches klärt sich schon, wenn ich Dinge erkläre. Ich finde es super. Ich finde es auch toll, wenn da Angehörige dabei sind, die eben auch schon mal gegoogelt haben. Und jetzt wird ja auch gerne die KI eben gefragt heutzutage. Da gibt es ja mittlerweile einige. Da ist natürlich noch ein bisschen Vorsicht geboten. Die sind noch nicht so ausgereift, dass man wirklich sagen kann, ah, die können das, zumindest nicht die, die wir zur freien Verfügung haben als Otto-Normalverbraucher. Aber die KI, die kann einiges, die wird in Zukunft auch einiges können. Ersetzt jetzt natürlich nicht das Gespräch mit der professionellen Kraft, aber da kann man auch Dinge schon mal einordnen. Also wenn der Patient, der soll und darf sich informieren, und wenn der mit zu mir nochmal kommt mit seinen Informationen, finde ich das super, weil dann können wir zusammen das einordnen. Stimmt das so, stimmt das nicht? Oder muss man hier und da auch mal die Kirche im Dorf lassen? Weil wenn man ins Internet guckt, dann kriegt man die ein oder andere Hiobsbotschaft zu lesen. Also wenn ich google, sieht der Leberfleck hier normal aus, dann habe ich bestimmt Krebs, wenn es nach der KI geht. Genau, deswegen immer gerne mit sowas zur Fachkraft, sage ich mal, die das dann mit dem Patienten eben nochmal einordnen kann. Das ist doch super.
Bettina, wie schaut ihr da drauf?
Also ich glaube auch, dass es ganz viel Potenzial hat, um sich vorzubereiten auf so ein Gespräch mit der Facharzt, vielleicht auch um sich selbst zu sortieren, um halt so sich selbst auch mal so bestimmte Frage zu stellen, ne? Was ist jetzt anders als früher auf einmal? Seit wann ist es so? Wie stark ist es? Also weiß ich nicht, bin ich nur erschöpft, wenn ich die zwei Treppen hochgehe? Konnte ich die früher so hochgehen oder eben nicht mehr? Also um mich auch zu strukturieren, kann KI ja auch helfen. Gar nicht unbedingt, um gleich Antworten zu geben, sondern erstmal, um mir selber zu helfen, mir über bestimmte Sachen klar zu werden. Und ich glaube, dass es im Arztgespräch oder auch eben mit einer professionellen Nurse in dem Moment dann auch wirklich hilfreich sein kann, weil der Patient sich vorbereitet hat. Der ist ja aufgeregt, wenn der da hinkommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn man sich aber schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und sich vorbereitet hat, ich glaube, dann hilft es ganz viel. Und KI natürlich auch kann, wenn man noch mal weiter zurück oder weiter vorgeht in dem Prozess, ist, dass es im Endeffekt irgendwann hoffentlich ja auch wirklich Entscheidungsunterstützungssysteme gibt, die dann validiert sind, die mit deinen Daten, und das machen wir ja in iCare for CVD, mit deinen Daten im Prinzip Risikoverläufe abbilden können und dann vielleicht auch sagen können, wenn ich beim Patienten XY das eine Medikament einsetze, wie wird sich eventuell deren Gesundheitszustand verändern? Und das sind Potenziale, die sind wirklich großartig. Dafür brauchen wir natürlich viele Datenmengen. Wir müssen aufpassen, dass es dann nicht zu gewissen Bias kommt, dass nicht nur Männer in den Studien sind zum Beispiel, sondern wir da ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen haben. Ganz wichtig auch, weil viele, viele Studien viel mehr Männer als Frauen haben. Und wir müssen halt sicherstellen, dass die Daten miteinander sprechen können, ne? Also dass sie eben miteinander verknüpft werden können. Und da sind wir in Deutschland noch nicht ganz weit vorne, aber wir sind auf dem Weg. Und ich glaube, dass das in Zukunft schon wirklich auch die medizinischen Fachkräfte entlasten wird, weil da eben die Entscheidungsunterstützung kommt. Und dann das Fachwissen noch dazu kommt von den Medizinern und dann da wirklich auch für die Versorgung von den Patienten ganz viel gemacht werden kann.
Winfried, du bist aus deinem beruflichen Kontext sowieso so ein Stück weit in diesem IT-Thema drin. Und ich weiß von dir, dass du dir zu dem Thema verschiedene KI-Modelle mal ganz genau betrachtet hast. Und du bist auf eine spannende Quote gekommen, auf einen Prozentsatz, wo du sagtest, da sollte man sehr vorsichtig sein. Erzähl doch mal, was hast du für Erfahrungen gemacht?
Also erst einmal, wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit, also auch schon mit der ersten Frage eigentlich nicht über die, die einen Verdacht nach Erkrankung haben, sondern für die, die eine Diagnose haben. Also eigentlich müssten wir viel früher einsteigen, das nochmal dazu. Das Zweite ist zu deiner Frage jetzt direkt, ich habe die gängigen Chat-GPTs mal ausprobiert über längere Zeit, also über längeren Zeitraum. Und Es ist, wenn man eine Erstdiagnose stellt, ist es ehrlich eine Katastrophe, weil da kommt also zum Beispiel, also wenn man alle seine Wehwehchen also eingibt und was kann das alles sein, dann würde ich mir gleich also mich zurückziehen und mir einen Kopf, Decke über den Kopf machen, weil es ist schrecklich, was da rauskommt. Also deshalb kann ich das momentan nicht empfehlen. Wenn jemand, mit, der weiß, welche Fragen er stellen muss, sich bei Google erkundigt und also der Diagnose schon hat. Dafür ist das alles gut geeignet. Und er weiß nämlich zu selektieren, ob das wirklich tatsächlich grober Mist ist, wie es bei den anderen ist.
Spannend und genau das, was du gerade den Impuls nochmal gegeben hast, damit wir den eigentlichen Titel dieser Folge nicht komplett vergessen, nämlich frühe Signale. Aber jetzt nochmal vielleicht die Frage an Franzi. Wer ist denn jetzt oder was müsste ich denn eingeben, um noch bevor ich eine Herzschwäche habe, vielleicht, dass irgendwas ankommt? Ich meine, es gibt Signale, aber nach was muss ich denn gucken? Ah, blöde Frage.
Das weiß der zukünftige Patient ja nicht. Ich fand ganz wichtig, was die Bettina gesagt hat, die eigene Sortierung. Darum geht es eigentlich. Also die Leute warten ja ganz lange auf einen Arzttermin, wenn sie Pech haben, ein halbes Jahr. Und dann gehen sie zum Arzt, von dem sie denken, da muss ich hin. Das kann der Kardiologe sein, das kann aber auch der Lungenfacharzt sein, weil das Symptom war Atemnot. So oder so wird lange gewartet und dann sitzt man da und dann hat der Arzt Fragen und die kann man gar nicht beantworten, nämlich wann hat es denn angefangen, dass die Atemnot eingetreten ist? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Und, und. Also so geht man dann aus dem Arzttermin eigentlich raus und hat und denkt sich, ja Mist, der konnte mir jetzt gar nicht richtig helfen, weil ich konnte gar nicht richtig antworten und ich hatte ja auch noch Fragen. Deswegen, ich würde, glaube ich, als oder ich würde mir wünschen für die Patienten, die sind nicht, es ist nicht deren Job, eine Diagnose zu stellen. Das ist unser Job als Fachkräfte. Aber eben sich sortieren, also zu schauen, welche Fragen muss ich stellen oder beantworten können, wenn ich zum Arzt gehe. Mir ist aufgefallen, ich habe immer wieder Luftnot bei meiner 10 Kilometer Wanderung, die ich sonst ohne Probleme gemacht habe. Ich muss fünfmal Pause machen, das musste ich früher nicht. Welche Fragen muss ich meinem Arzt stellen? Vielleicht das die KI fragen. Oder auch einfach mal bei Google eingeben. So, welche Fragen lohnen sich da? Und wie gesagt, es ist nicht die Aufgabe des Patienten zu sagen, so, ich brauche einen Herzultraschall, ich muss mal die Lunge abgehört bekommen, Lungenfunktionstest wäre auch ganz gut und wie ist eigentlich mein NT-proBNP? Sondern das muss der Arzt wissen, aber einfach zu schauen. Wie war denn mein Blutdruck währenddessen? Wie war denn mein Puls währenddessen? Das objektiviert alles ganz schön. Wann tritt das auf? Wie lange hält das an? Seit wann sind mir die Probleme aufgefallen? Habe ich noch andere Symptome? Also alles so ein bisschen mal aufzuschreiben. Genau, danach kann man suchen. Und ansonsten ist der Hausarzt dafür zuständig, diese Symptome einzuordnen und zum richtigen Facharzt zu überweisen.
Ich mag die Runde, weil ihr macht gerade meinen Job. Du hast nämlich gerade auf die dritte Frage aus der Community verwiesen. Was sollte ich bei einem Arzttermin beachten, damit ich dort bestmöglich und mit dem bestmöglichen Gefühl da wieder rausgehe? Bettina.
Also wir hatten ja gerade am Sonnabend diesen Workshop in München und da war das Aktionsbündnis Patientensicherheit. Und die haben nämlich, habe ich mir auch angeguckt, wirklich auf ihrer Webseite sehr schöne Informationsmaterialien und die einen Materialien beschreiben, wie man sich auf den Arztbesuch vorbereiten sollte, was man mitbringen sollte und wie man den auch nachbereiten kann. Und ganz wichtig ist, glaube ich, also, dass man sich vorbereitet, eben, was ja eben die Franzi schon gesagt hat, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal wiederholen, aber auch nachfragen. Wenn man was nicht verstanden hat beim Arzt, wenn es zu kompliziert ist, weil es vielleicht auch Fachbegriffe waren oder weil das zu schnell ging oder weil ich gerade in einem ganz anderen Gedanken war und mich erstmal zurechtfinden muss, einfach nachfragen. Das ist, glaube ich, auch was man sich manchmal nicht traut, weil es ja trotzdem irgendwie so diese Götter in Weiß sind und es ja immer noch dieses paternalistische Modell häufig ist, dass der Arzt eben so eine, ja, so eine Figur ist, die dann eben so einen gewissen Autorität und ähnliches darstellt. Und wirklich nachfragen ist, glaube ich, was, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir nochmal auf die KI kommen, eben von Winfried auch, ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist überhaupt nicht nur bei der KI, sondern auch im Internet Sachen zu hinterfragen. Also ich kriege ja unglaublich viele Informationen aus dem Internet, wenn ich da Suchbegriffe eingebe. Aber welche Webseiten sind denn jetzt, wie kann ich denn eine Webseite wirklich auch bewerten? Ja,
Seriös.
also, wie bitte?
Seriös bewertet, ob die seriös ist, unterscheiden.
Genau. Also wer gibt die denn raus, die Webseite? Ist es eine Fachgesellschaft oder ist es eine Firma? Wenn es eine Firma ist, wollen die mir vielleicht auch was verkaufen, ne? Dann muss ich vielleicht die Informationen auch noch mal ganz anders einordnen. Für mich, also worauf basieren denn die Aussagen, die da sind in diesen Webseiten? Und mittlerweile ist es ja so, dass zum Beispiel ChatGPT auch teilweise Zitate dann da drin hat. Und dann guckt man mal auf die Quellen und die Zitationen und die sind frei erfunden. Also da muss man wirklich, die gibt's gar nicht. Also diese Quellen gibt's gar nicht. Und da muss man wirklich gucken, wer gibt diese Informationen raus? Sind es wirklich Fachgesellschaften oder weiß ich nicht, auch Stiftungen, Patientenorganisationen, die eben eine gewisse Objektivität und auch eine gewisses, also eine Kompetenz haben? Oder sind es eben doch vielleicht auch Seiten, wo die Validität nicht so hoch ist?
Hatchbacke Deutschland hat da in diesem Jahr was ganz Tolles auf den Weg gebracht, nämlich einen wissenschaftlichen Beirat, der echt hochkarätig besetzt ist, ins Leben zu rufen. Winfried, du hast mit ganz vielen Medizinern zu tun. Wie schauen denn die Leute auf das Thema Patient sitzt vorm Arzt?
In der Regel gar nicht, weil das sind fast alles Krankenhausmediziner. Und den persönlichen Kontakt haben sie ja nicht nur bei den entsprechenden Visiten oder sowas. Im Fokus sind dann eher die Heart Failure Nurses. Da ist dann der wichtige Ansatz. Zu dem ganzen Thema würde ich jetzt aber trotzdem nochmal sagen, wir müssen das den Leuten aber auch sagen, wo sie nachschauen können und wo sie die richtigen Informationen kriegen. Also wenn sie das erste Mal vom Krankenhaus kriegen, ist schon wieder zwei Nummern zu spät. Wir sollten also dein Medium, Matthias, nutzen. Wir sollten Herrn Marschek mit seinen Sachen nutzen. Wir sollten unsere eigenen Medien nutzen, die wir also zur Verfügung haben, um darauf hinzuweisen oder auch in unseren Gruppen und vielleicht auch andere Publikationen, indem man es mal wirklich als Annonce in die Zeitung stellt, indem er darauf hinweist, es gibt das, das und das, da könnt ihr sauber nachschauen. Und da könnt ihr euch auch Tipps für die Fragestellung geben lassen, weil die ganzen Fragen, die erwähnt worden sind, da muss der Patient erst einmal drauf kommen. Also wenn es irgendwo einen Block gäbe, wo man dann sagt, okay, du hast folgende Symptome, frag doch mal nach dem, dem, dem und dem. Das wäre ein Ansatz. Kann ich mal einen kleinen Nebensatz bringen, wie so viele gerade? Wir haben uns vor 6, 7 Jahren, waren wir an der Anfangsentwicklung dieses DHID, also den deutschen, diese Checkliste, wo man also bei Eingaben so mit fast Sicherheit feststellen, dass man wahrscheinlich die Diagnose hat und dann eben mit dem Verweis an den Hausarzt. Wir sind jetzt dabei und wir suchen noch weitere Sponsoren und ich gehe davon aus, dass wir die kriegen. Wir werden eine wissenschaftliche Arbeit draus machen oder wissenschaftlich begleitete Arbeit draus machen, diesen DHID auf neue Medien umzustellen, und diesen DHID mit dieser Fragestellung verbinden, dass man ihm also praktisch zum Ausdrucken dann eine Liste gibt, die er sich zusammenstellen kann, welche Fragen er seinen Arzt stellen kann. Also das ist die nächste Aufgabe, die wir hoffentlich 27 angehen können. Und wir haben jetzt schon, also momentan haben wir es finanziert, also das klappt schon irgendwie.
Den werden wir auch demnächst wieder auf die Website packen, ne? Der war ja auf der alten Webseite. Wir werden das digitalisieren, das ganze Thema, so wie ich das jetzt verstanden habe, ne?
Wir haben eine Gruppe eingeladen, dazu sind einige Professoren dabei, auch ein Psychologe dabei, Professor für Psychologie, der uns dann hilft, also aus unserem wissenschaftlichen Beirat, der uns dann hilft, diese Konzepte zu entwickeln. Wir werden dann also mit was weiß ich, 250, 300 Patienten zusammenarbeiten, um dieses Konzept zu entwickeln. Ob jetzt daraus eine App wird oder was weiß ich, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die neueste Technologie wird.
Bin ich überzeugt davon. Steffen, du bist mit deinem Kardiologen in Gommern da sehr eng, wie ich weiß. Also ihr habt ein echt gutes Verhältnis und ihr sprecht ja auch garantiert über das Thema. Wie schaut denn dein Kardiologe da drauf? Oder habt ihr vielleicht noch gar nicht darüber gesprochen?
Ja, also mein Kardiologe ist ja letzten Endes, wenn ich Daten bekomme und die in die Auswertung reinnehme, wir sprechen ja da immer die gleiche Sprache, weil letzten Endes, ich mache es auch so, wenn ich ein Blutergebnis oder sowas habe oder hatte eine 24-Stunden-Messung, EKG, jage ich das durch die KI und gucke, okay, das passt zu 99% mit Micha seiner Aussage zusammen. Und gerade das Thema KI würde ich gerne nochmal eingrätschen, weil letzten Endes geht es ja darum, wenn man vorher oder wenn ich als Neupatient Symptome habe, gebe ich die in eine KI ein. Das ist es wie ein Storyboard. Je genauer ich die Beschreibung habe, desto besser kann die KI oder das System dahinter reagieren. Weil wenn ich zum Beispiel eingebe, Mensch, ich habe einen Schnupfen, dann, klar, gibt es da mehrere Varianten. Das kann eine Grippe sein, das kann Corona sein, das kann sonst irgendwas sein. Ja, wenn ich aber dahergehe als Patient, als Bestandspatient und immer wieder das System mit Daten befülle und nie den Verlauf lösche, dann lernt das System ja dazu, verbindet die Information, sei es aus der App, sei es aus der Körperanalysewaage, allem drum und dran, diese Schnittstellen zusammenzuführen. Das ist ja das, worum es eigentlich geht in Zukunft. Bettina, wir sprechen ja da die gleiche Sprache. Das ist ja das, was das Ganze charmant macht. Klar, es geht nichts über die Aussage vom Kardiologen oder über das Gespräch. Ja, wenn ich bei Micha bin und sage, Mensch, das sieht gut aus, wir trinken einen Kaffee zusammen, ist auch schön, ist auch super. Weil ich dann weiß, ich habe die Sicherheit, hey, ist alles stabil und wir müssen da jetzt die nächsten Jahre nichts mehr tun in dem Sinne. Und da sehe ich halt den Vorteil, ja, auch so solche kleinen Wearables, die können ja mittlerweile, ich habe mir die neue Huawei geholt, die kann arterielle Steifigkeit messen. Da wurde ich gefragt, was ist denn da mit dem meint? Ja, das ist aber absolut genial. Ich weiß, wie verhärtet sind meine Arterien. Und das ist halt das Spannende. Es geht ja weiter. Und klar, wenn ich keine Berührungspunkte mit habe, ich wäre jetzt wahrscheinlich nie so weit, wenn ich nicht selber Patient wäre, würde ich mich nie um das Thema Herz kümmern, weil entweder ich kann Sport machen oder nicht. Ja, wenn ich dann eine kleine Erkältung habe, habe ich früher immer weiter Sport gemacht. Jetzt mache ich es definitiv nicht mehr. Jetzt gehe ich dann lieber eine Runde walken, mit meinen Mädels und den beiden Hunden. Ja, also was halt. Man kriegt ja auch Tipps von den Systemen, ja. Oder man kriegt dann, hey, heute mal ein bisschen ruhiger machen. Du hast gestern deinen 15-Kilometer-Lauf gemacht, machen wir heute ein bisschen ruhiger. Und das ist halt der Charme an der ganzen Sache, ja.
Absolut, absolut. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es noch eine Zeit lang dauert, bevor man wirklich aussagefähige Systeme kriegt. Und der Selbstlerneffekt ist natürlich perfekt und ist aber meistens an den User gebunden. Also das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich bin in einem Zeitraum oder in einem Lebenszeitraum, wo ich keine Uhr haben möchte. Ich möchte nicht täglich an irgendwelche Werte oder minütlich an irgendwelche Werte erinnert werden, sondern man fühlt es, ob irgendwas schief läuft oder nicht. Also deshalb die Uhr ganz wichtig. Die Uhr verleitet aber auch dazu, möglichst schnell zu einem Arzt zu gehen. Die ambulanten Dienste haben während der Entwicklung dieser Smartwatches bis jetzt extreme Probleme, weil Meldungen kommen von der Uhr und sofort ist der, und es war im Prinzip nur eine fehlerhafte Systemeingabe. Also das ist schwierig. Das ist wirklich noch schwierig. Deshalb, da muss das Ganze muss noch Stabilität kriegen. Aber sonst, der Ansatz ist perfekt. Und wenn wir eine KI hätten, die sich absolut nur mit Medizin befasst, wäre das grandiose Situation.
Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, weil erinnert ich euch an unseren Workshop, es sind nicht alle Menschen so offen. Und wir hatten eben auch welche in dem Workshop, die gesagt haben, wenn sie die Uhr tragen, die kriegen Panik. Wenn die Blutdruck jeden Tag Blutdruck messen, die schon bei dem Geräusch geht der Blutdruck ins Unendliche. Also es
Ja,
gibt halt
weil man, wenn man
unterschiedliche.
die Möglichkeit hat, 25 Mal am Tag misst.
Ja, genau, weil
Ja.
man dann auch in so eine Abhängigkeit kommt, in so eine kleine Sucht. Und also das ist das eine, dass es dann vielleicht so einen Suchtcharakter haben könnte. Aber das andere ist auch, dass mir die Daten ja durchaus auch Angst machen können, weil die nicht immer gut eingeordnet sind, ne? Weil die Konte also der Kontext ist nicht immer gut erklärt. Und wenn jetzt, dann werden mir halt irgendwie von diesen Variables Daten eben gezeigt und ich weiß, und was heißt es jetzt? Was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit dieser Information? Und dass die richtig eingeordnet werden, das ist eben, da müssen wir auch noch hinkommen.
Auch Normwerte etc., auch die Beschreibung letzten Endes, da muss man auch schauen, was hat man für ein System. Ja, nämlich eine 35-Euro-Uhr, wo die App schwer erklärbar ist, kann schwierig werden. Also da sollte man dann auch schon Modelle wählen, ja, mit automatisierter Erkennung. Ich mache mich mit meinen Daten auch nicht verrückt. Ich track damit meine Trainings, das wird das Ganze miteinander verbunden mit der Analysewaage, allem drum und dran. Und wenn irgendwas ist, kriege ich eine Mitteilung, dann kann ich gucken. Ansonsten weiß ich, hey, ist alles okay. Also wie du schon sagtest, es kommt auch immer auf einen selber drauf an, was man damit macht, wie geht man damit um, habe ich damit Berührungspunkte, Ängste oder sonst irgendwas. Das ist halt das Thema hinter der Sache, ja.
Bevor mich die Frau, die Franziska strafend anschaut, ich mache natürlich meine täglichen Messungen.
Ja.
Sehr gut. Genau, nochmal bei Franzi kurz zu bleiben. Das letzte Thema war ja nochmal eher gezielter. Das ist halt das Spannende, weil die Dinge hängen halt einfach zusammen. Ja? Und wenn ich dann sehe, ich gehe zum Arzt und will da bestens vorbereitet sein, dann fragt man halt doch heute, viel machen es halt eben die KI schon mal irgendwo. Aber vorhin, wie das Bettina beschrieben hat, dieses Thema Halbgedeihen, weiß ich, erlebt so ein bisschen beides. Also manche finden super toll, wenn die Leute ein Stück weit informiert sind und andere, die sagen dann wieder, ja, wenn die schon mit Dr. Google ankommen. Das ist im Moment tatsächlich alles aus meiner subjektiven Sichtweise alles noch ein bisschen ambivalent. Aber nochmal, Franzi, zu dir zu kommen, ganz kurz. Wenn ich bei dir lande am Ende, dann ist dir, wie du es vorhin richtig gesagt hast, ja, ein aufgeklärter Patient lieber als jemand, wo du dann tatsächlich bei null anfangen musst. Darf ich dich mal so indiskret fragen, mit wie vielen Patienten so im Schnitt hast du es denn immer regelmäßig zu tun? Einfach, um einfach mal so ein Bild zu bekommen, was so eine HI-Nurse macht.
Das ist so ein bisschen unterschiedlich und kommt auch drauf an. Ich habe jetzt seit einem guten halben Jahr eine Kollegin dazu bekommen, die das Gleiche macht wie ich. Das führt natürlich dazu, dass ich zwar weniger Patienten habe, aber mich tiefgehender auf deren individuelles Krankheitsbild und Erleben einlassen kann. Das sind dann so, ich sage mal, durchschnittlich am Tag 4, 5 Patienten, je nachdem, wie schwerwiegend oder groß oder klein das Thema ist. Ne? Das fängt an bei dem Herzinfarkt. Der ist etwas schneller erklärt, sage ich mal in Anführungsstrichen, als der Herzinfarkt, der mit einer Herzschwäche aus dem Krankenhaus entlassen wird und eine Pumpfunktion von plötzlich 20% hat und vielleicht noch Arbeitnehmer ist und auch da körperlich arbeiten muss. Also da hängt dann natürlich ganz viel anderes dran. Und das ist ganz individuell. Dann gibt es ja auch die Leute, die sind 80, 90 Jahre alt und die sagen, ach, ich möchte jetzt bloß wissen, was ist jetzt hier passiert und was nehme ich hier eigentlich für Tabletten. Das ist also wirklich ganz individuell und je nachdem steigt oder sinkt die Patientenanzahl. Je jünger der Patient, desto aufwendiger. Da hängt viel, viel mehr dran. Aber ja klar, auch jemand mit 80 kann sich als sehr beratungsaufwendig herausstellen, weil einfach viele Fragen da sind. Nicht jeder 80-Jährige ist heutzutage in Anführungsstrichen alt. Also die stehen auch mitten im Leben. Ich habe ganz fitte 90-jährige Patienten, die auch sagen, also ich möchte hier wieder Radfahren und ich möchte wieder Bergwandern gehen. Und geht das denn überhaupt? Kriegen wir mich da wieder hin? Das ist ein ganzes Stück Arbeit dann, genau. Und lieber ist mir der Patient, also so würde ich es nicht ausdrücken. Es macht meine Arbeit ein bisschen einfacher, wenn da schon Fragen vorgedacht wurden, vorformuliert wurden. Aber letztendlich ist mir natürlich jeder Patient lieb, der mir zuhören möchte. Das ist ja schon mal der erste Schritt zu sagen, ich habe da Lust drauf, mich beraten, schulen zu lassen und vielleicht auch noch weiter begleiten zu lassen und will da was angehen, will, dass sich da was ändert und dass das nicht nochmal passiert oder dass sich was verbessert. Das ist ja schon mal ein super Schritt. Und das ist mir schon mal am allerliebsten, wenn die Leute Lust haben, mitzumachen. Geht ja um die Patienten und nicht um mich.
Ja gut, aber deine Sichtweise ist natürlich, natürlich auch gewünscht, gar keine Frage. Mit dir arbeitet man ja auch dann zusammen, also von daher. Bis hierher haben wir viel gehört von den Teilnehmenden aus der Runde zu diesem Thema. Genau der richtige Zeitpunkt, Dr. Edel ins Gespräch zu holen. Herr Dr. Edel, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo, Herr Jung, ich freue mich sehr auf Ihre Fragen und es ist mir schon ein inneres Bedürfnis, auch tatsächlich für die Community Herzschwäche hier Rede und Antwort zu stehen.
Das freut uns sehr. Dann steigen wir direkt ein. Wir haben die erste Frage aus der Community. Ich bin schneller erschöpft als früher und benötige öfter eine Pause. Wie erkenne ich, ob ich das ärztlich abklären lassen sollte, statt es auf Stress oder das Älterwerden zu schieben?
Gut, als erstes würde ich vorschlagen, wenn das tatsächlich der Fall ist, für sich selber zu überlegen, kann das altersbedingt sein? Also Gleichaltrige, wenn ich mit denen spazieren gehe, zum Beispiel einen Berg hoch, kriege ich den Berg nicht so gut in den Griff, wie das Gleichaltrige tun. Und zum anderen ist mein Tipp einfach, weil das auch relativ oder es kann auch was mit Herzrhythmusstörungen zu tun haben, dass man sich einfach angewöhnen sollte, ab dem Alter von, jetzt nicht erschrecken, 40 oder 45, sollte man schon mal gucken, messe ich nicht mal oder fange ich an, meinen Blutdruck zu messen, bei der Blutdruckmessung ist ja der Puls automatisch mit dabei. Und geht der Puls im Alter hoch, zum Beispiel, dann werde ich schlechter leistungsfähig. Dann könnte eine Herzschwäche dahinter stecken, ja, das sogenannte Tachykarde-Herzschwäche, wenn es was mit Rhythmusstörungen zu tun hat, kann man selber entdecken, indem man einfach anfängt, Blutdruck und Puls zu messen. Und wenn man dann sieht, der Puls, mein Puls ist jetzt, sagen wir mal, 90, früher war er 60, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann kann ich mich dem Hausarzt anvertrauen oder, wenn das möglich ist, auch beim Hausarzt vorbeischauen und sagen, hier, gib mir eine Überweisung. Ich glaube, ich muss zum Kardiologen. Und dann muss man nur noch hoffen, dass man einen Termin kriegt.
Ja, wenn Sie das schon sagen, kommen wir vielleicht dann noch mal kurz dazu. Das ist nämlich genau passend zu der nächsten Frage. Aber ich finde sehr spannend, Ihren Ansatz zu vergleichen mit Gleichaltrigen. Das habe ich so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Also, bevor ich Rat suche beim Mediziner und bevor ich ins Internet gehe, gucke ich doch für mich selber. Ja, und das eine ist der Puls. Das andere, was man gucken kann, wie sehen denn überhaupt meine Beine aus? Habe ich das Gefühl, die Beine sind plötzlich dicker als früher? Das kann ich auch alles selber machen. Und das dritte ist, guck doch mal in den Spiegel, wie ist meine Gesichtsfarbe? Denn es kann ja auch sein, dass man irgendwie blutarm ist aus irgendwelchen Gründen, Klammer auf, im schlimmsten Fall Krebs. Ja, dann wird das Gesicht wird blass und dann ist man auch nicht mehr leistungsfähig. Dann muss ich nicht zum Kardiologen, dann muss ich halt mit dem Hausarzt zusammen überlegen, ist es nicht Zeit mal für eine Magen- oder Darmspiegelung? Also es gibt unterschiedliche Ursachen, aber aus meiner Sicht kann man als aufgeklärter Patient sich durchaus selber helfen mit, guck dich selber an, ja, einmal nackig vorm Spiegel sozusagen. Wie sehen die Beine aus? Was macht der Puls? Wie ist die Gesichtsfarbe?
Sehr spannend. Und auch selbst Veränderungen festzustellen. Und vielleicht will man sich ja nicht immer im Spiegel ganz so sehen, wie man vielleicht wirklich ist. Vielleicht auch dann auf Hinweise und Meinungen aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis mal zu hören.
Absolut, absolut, genau richtig der Weg, ja.
Finde ich aber sehr spannend. Da muss man nur gucken, dass man Gleichaltrige findet und man sollte sich dann nicht immer welche raussuchen, von denen man dann schon das Gefühl hat, die wären nicht so gut drauf wie man selbst. Also das sollte man dann schon objektiv machen, glaube ich.
Ich empfehle immer Klassentreffen und beim Kaffeetrinken mal eine Runde zusammenlaufen. Ja, und da merkt man beim Laufen sehr schnell, wenn man mit einem Kumpel oder Kumpanin am Reden ist, dass plötzlich ist die Luft weg und der andere sagt, Mensch, was hast denn du? Ja, das wäre so ein erster Hinweis zu sagen, bei irgendwas kann mit dem Kreislauf, Herz-Kreislauf-System oder mit was auch immer nicht stimmen. Also das kann man aus meiner Sicht leicht in den Alltag einbauen, ja.
Wir haben tatsächlich Ende Oktober Klassentreffen. Ich bin da ganz gespannt. Ich werde es mal vergleichen. Das geht ja jetzt bei mir auch auf die 60 zu. Also bei 50 war das alles noch ganz entspannt, aber sehr, sehr interessant. Also das ist schon mal ein sehr guter Tipp für die Zuhörer. Und Sie haben genau die nächste Frage schon angesprochen, nämlich das Thema, wo bekomme ich valide Informationen her? Und ich formuliere jetzt mal diese Community-Frage genauso, wie sie vor mir steht. Also die heißt, wenn ich meine Beschwerden im Internet suche, finde ich zwischen ganz harmlos und schwerer Erkrankung alles. Woran erkenne ich verlässliche Informationen, die mir wirklich weiterhelfen? Stichwort KI und Dr. Google.
Also ich empfehle immer in sich reinzuhorchen, weil eine Herzschwäche ist eine recht schwerwiegende Erkrankung. Ja, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und es wird auch tatsächlich, wenn man sich selber überlegt, wo stehe ich eigentlich, kommt man selber auf die Idee zu sagen, nee, also irgendwie mit mir ist wirklich was nicht in Ordnung. Diese Luftnot, die ich momentan habe, die kenne ich überhaupt nicht. Und ich empfehle dafür als einfachen Test, zu Hause mal Treppe zu laufen. Ja, oder man hat sowieso eine Treppe vielleicht, wohnt in der ersten oder zweiten Etage und kommt vom Einkaufen heim. Man kriegt die Treppe, die zwei Etagen gut ohne Einkäufe und dann hat man aber 2 oder 3 Kilo aus dem Supermarkt mit hochzutragen und dann kommt die Herzschwäche.
Also das heißt, Sie sagen, in sich hineinhorchen, dann nicht sich im Internet verrückt machen lassen, sondern wenn man das Gefühl hat, und dann direkt zum Arzt.
So zum Beispiel, ja. Aber dieser Treppentest ist für mich, das mache ich auch mit allen Patienten, die mir zugewiesen werden. Das mache ich noch ein bisschen anders mit diesem Treppentest. Ich klemme einfach dem Patienten ein Sauerstoffmessgerät, so einen einfachen Pulsoximeter an den Finger. Ja, und
Okay.
das mache ich seit der Post-Long-Covid-Geschichte oder wenn Patienten mit der Fragestellung kommen, dann sieht man eindeutig, ne, unter Belastung, also wenn's irgendwie harmlos ist, dann bleibt die Sauerstoffsättigung, die ist ja am Anfang hoffentlich 98, 99 oder 100%, die bleibt auf dem Level oder die ist tiefer und steigt normalerweise bei Belastung an. Wenn ich aber eine gravierende Erkrankung habe, fällt die bei diesen 2 Etagen Treppe laufen gravierend ab. Es da eine Korrelation gibt, Sauerstoffabnahme, sagen wir mal, die Grenze ist 94%, unter 94%. Ab zum Kardiologen oder Hausarzt oder wen man gerade greifen kann. Ich nenne es Arzt des Vertrauens. Man braucht einen Arzt des Vertrauens, mit dem man einfach ganz schnell das bereden kann. Und ich glaube, das ist dann die dritte Frage. Wir haben ja einen Fragebogen vorbereitet hier vom Herz-Kreislauf-Zentrum. Den gibt es auf unserer Homepage. Den kann man sich einfach runterladen, füllt diesen Zettel aus und kann den auch, das hat eine Vorder- und Rückseite. Vorderseite ehrlich ausfüllen, auf der Rückseite den Score berechnen und der Score gibt dann vor, was weiß ich, wenn man eine Punktzahl, sagen wir mal, 15 oder 20 erreicht, Achtung, da steckt was dahinter, geht zum Hausarzt. Da ist auch der Puls und alles Mögliche mit drin. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Ist es der auch auf der Herzschwäche Deutschland-Seite zur Verfügung?
Ja,
Das ist
der
die.
heißt DHIT, Deutscher Herzinsuffizienz Fragebogen.
Ja, den hatte, der wurde in dem Podcast auch schon von dem Herrn Clausitzer angesprochen, dass
Ja.
der wohl auch in der nächsten Zeit ein Refresh wohl erfahren wird und etwas digitaler werden könnte. Also, das ist zumindest im Moment in der Mache. Ja, sehr gut. Und dann hat man im Prinzip eigentlich mit dem Ausfüllen des Fragebogens mehr oder weniger schon die Fragen daraus generiert, die für den Arztbesuch relevant sind.
Absolut. Und der Fragebogen gibt eben, den haben wir ja extra evaluieren lassen über eine Hochschule in Köln. Das war eine Arbeit von 3 Jahren oder so, wo wir einfach geguckt haben, welche Patienten kommen denn in Frage. Und wir haben einfach festgestellt, der Fragebogen funktioniert gut ab dem Alter von 55, wenn das Thema Herzschwäche tatsächlich für die Betroffenen überhaupt Bedeutung gewinnt. Ja, vorher gibt es eigentlich das Thema Herzschwäche nicht. Ja, und wenn man dann weiß, was die drei Hauptrisikofaktoren für eine Herzschwäche sind, das ist nämlich Blutdruck, das ist irgendwie herzkrank und das ist das Thema Diabetes. Und wenn man die selber unter diesen drei Erkrankungen leidet und über 55 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man tatsächlich so ein Betroffener sein könnte mit einer Herzschwäche, egal mit welcher Pumpfunktion. Ja, nimmt diesen Fragebogen. Der Hausarzt kann schnell drüber gucken, wie ist denn der Score? Sieht, der Score ist hoch und macht dann eine entsprechende Blutuntersuchung, um das so ein bisschen zu untermauern. Das nennt sich NT-proBNP, das werden Sie kennen. Das Eiweiß, was das Herz freisetzt, wenn es dem nicht besonders gut geht. Also, das ist zumindest auch meine Vorgehensweise. Fragebogen raus, dann diesen Test. Und wenn der Test entsprechend positiv ist, gehen die Patienten hier gleich ins Echo und wir können dann, oder Herzultraschall, wir können hinterher besprechen. wie geht's dem Herzen und können auch relativ schnell, sagen wir mal, handeln. Weil das Problem ist, wenn ich mit einer Herzschwäche zu spät zum Doktor gehe, ja, da gibt es bestimmte Stadien, nach Nyra werden die eingeteilt. Wenn ich im Dreierstadium bin, werde ich nicht mehr gesund. Und der Fragebogen soll helfen, ganz früh diese Patienten Nyra 1 oder 2 zu finden. Und die kann man, dann ist eine Herzschwäche heilbar. Ja, oder zumindest kann die so eingefroren werden mit Medikamenten, dass man trotz Herzschwäche recht lang leben kann.
Das ist tatsächlich sehr zielorientiert. Ich fasse zusammen. Erste Frage, einfache Antwort, einfach mal sich vergleichen mit anderen Gleichaltrigen. Zweite Frage, die sich eigentlich erübrigt hat, weil sie sagen, gar nicht ins Internet gehen und sich verrückt machen lassen, sondern direkt zum Arzt und zum Arzt mit dem ausgefüllten Fragebogen, den man übrigens auch im Herzstärke-Magazin findet. Und da ist er auch verlinkt. Das ist ja sehr spannend. Herr Dr. Edel, arbeiten Sie auch so zielorientiert mit Ihren Patienten? Geht es bei Ihnen immer so schnell? Komme ich auch zu Ihnen.
Ja, weil das hat ja kein, also erstmal ist natürlich wichtig, einen Termin zu kriegen und das filtert halt meine Sekretärin raus. Wem geht's so, dass man sagen muss, der muss einen zeitnahen Termin bekommen. Aber wenn hier einer in meine ambulante Sprechstunde kommt, sagen wir mal 8:30 Uhr, dann steht um 11 Uhr die Diagnose ja oder nein, weil wir eben auch über unser schlagkräftiges Labor relativ rasch die entsprechenden Laborwerte inklusive Biomarkern bekommen, die ich einfach brauche, um eine valide Aussage zu treffen.
Herr Dr. Edel, mir bleibt nichts mehr, als mich bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken für diese Einblicke und vor allen Dingen auch die Einblicke, wie Sie arbeiten. Das ist ja jetzt nicht irgendwas erzählt über irgendwas, sondern das ist ja die Art, wie Sie mit Patienten umgehen.
Exakt.
Vielen lieben Dank. Das war's.
Ja, gerne.
Danke Ihnen für den schönen Tag, Herr Dr. Edel. Ciao.
Danke gleichfalls. Bis bald mal wieder.
So, wir kommen tatsächlich schon langsam zum Ende und ich würde wirklich nochmal den Wunsch von Winfried nochmal mir zu Herzen nehmen, nämlich auf unser eigentliches Thema zu kommen, Frühsignale. Wir haben jetzt das ganze Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, aus der betroffenen Perspektive Bettina mit ihrer Arbeit mit chronisch Kranken, von Franzi haben wir viel erlebt, natürlich Winfried als Initiator von Herzschwäche Deutschland, der das Ganze natürlich auch mit ermöglicht. Ich würde euch mal ganz spontan einladen, für so eine kleine Schlussrunde aus eurer besonderen Perspektive den Zuhörern einfach mal einen Tipp mitzugeben, was ihr machen würdet. Und ich würde direkt jetzt einfach mal beim Steffen anfangen.
Oh, bei mir gerne. Genau. Was machen? Also ich bin ein Riesenfan oder ein Verfechter von gesunder Lebensweise. Thema Ernährung spielt eine große Rolle. Und Sport natürlich. Also ich mache seit meinem 6. Lebensjahr Sport. Damals angefangen mit dem Turnen. Ich kann mir nicht vorstellen ohne. Und ich habe es auch gemerkt, wie schnell aus einer Herzschwäche im niedrigen Prozentbereich, wie schnell man auch wieder hochkommt. Ja, ich bin jetzt bei 45%. Mehr wird es nicht. Dazu ist zu viel Gewebe abgestorben. Die ganze Herzspitze ist abgestorben. Ja, aber immer weitermachen, in Bewegung bleiben. Das ist so halt das. Und diesen emotionalen Stress auch vermeiden. Also ich habe war ja früher, ich bin eigentlich immer noch Hans Dampf in allen Gassen, wenn es mir Spaß macht, wenn es um Sport geht und meine Sportgruppen an drum und dran. Aber so dieses emotionale Thema Arbeit. Ich lasse mich doch eigentlich durch nichts mehr aus der Ruhe bringen, weil ihr löst wird sowieso. Ja, das ist ein Thema, diese Stressvermeidung, weil das ist ein großer Faktor, den habe ich tatsächlich unterschätzt. Ich kann nur jedem raten, achtet auf euch, hört in euch rein, genießt jeden Tag, wirklich, es kann so schnell vorbei sein, mehr kann man eigentlich nicht machen, ja. Ich sag mal so, die Welt dreht sich immer weiter, ja, jeder ist für sich wichtig, nicht für irgendwen anders, und ja. Das wäre jetzt so mein Abschluss, wirklich in sich reinzuhören, Zeit mit seinen Lieben zu genießen, soweit wie es geht, gesund zu leben. Und ja, dann passt das schon. Dann macht das Leben auch Spaß, ja, auch wenn es überall ein bisschen chaotisch ist, durch verschiedene Einflüsse. Ja, das ist so halt das, was ich gerne mitgeben würde. Genau.
Perfekt. Bettina.
Also nach dieser sehr persönlichen Ansprache würde ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter oben ansetzen und sagen, dass halt wir sind oder ich bin überzeugt, dass Prävention eben nicht erst anfängt, wenn die Erkrankung da ist, sondern früher. Und man muss auf sich achten, man muss schauen, ob sich was verändert. Altern ist keine Diagnose, sondern passiert natürlich, aber wenn sich was verändert, dann aufschreiben, schauen ab wann, wie sich's verändert, damit auch zum Arzt gehen, den Arzt auch durchaus fragen und löchern, wenn man was nicht verstanden hat, weil man muss nicht selbst Gesundheitskompetenz so definieren, dass man die Diagnose stellen muss, sondern man muss wissen, wo man nachgucken kann und sich vielleicht auch Hilfe holen kann und dann diese Hilfe auch einfordern im Gesundheitssystem.
Franzi.
Ich fand schon sehr schön, was Bettina gesagt hat, und würde noch hinzufügen aus fachlicher Sicht, sage ich mal natürlich, auch Bewegung ganz wichtig, wurde schon genannt, gute Ernährung. Das meint, für die Herzerkrankung zumindest ist die mediterrane Kost empfohlen. Nicht rauchen, ganz, ganz wichtig, das ist ein großer Faktor. Und auch mal in der Familie umhören, in dem engen Familienkreis, was gibt es denn da für Erkrankungen? Also es gibt ja nicht nur die Herzerkrankung, für die treffen wir uns jetzt hier zwar, aber viele chronische Erkrankungen oder viele Erkrankungen sind so ein bisschen erblich bedingt, erhöhen sie das Risiko. Da ruhig auch mal drüber sprechen und mal nachfragen. Eltern, Geschwister, Onkel, Tante, Oma, Opa noch. Wenn jetzt die Ur-Ur-Uroma eine Herzschwäche hat, dann trägt das in der Regel nicht so weit. Aber genau, sich einfach mal mit der eigenen Gesundheit leider so ein bisschen beschäftigen, weil solange es uns gut geht, machen wir das ja nicht. Wozu auch, denkt man. Aber Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, Impfungen wahrnehmen, die gerade im hohen Alter, gerade die Grippeimpfungen. Grippeviren können auch mal zu einer Herzmuskelentzündung führen, die dann zu einer Herzschwäche führen kann und all sowas. Also einfach wirklich damit auseinandersetzen, was kann ich denn tun, damit ich möglichst lange, möglichst gut für das Leben, was ich führen möchte, funktioniere. Genau, und diese Schritte dann eben tun. Und sei das Stressbewältigung, sei das mehr Bewegung, sei das bessere Ernährung. Jeder muss schauen, was er tun kann, aber jeder sollte etwas tun. Wir werden alle älter in unserer Gesellschaft, aber die Frage ist ja nicht nur, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden.
Sehr gutes Wort. Wie wir alt werden, das müssen wir mal merken. Das letzte Wort hat natürlich unser Mitinitiator, der Winfried. Winfried, erzähl mal.
Wurde praktisch alles ganz deutlich erwähnt, was wir sehr gesagt haben. Wollte noch mal darauf hinweisen, dass also es nicht reicht, wenn man jedem jetzt einen Turnschuh in die Hand drückt und sagt, jetzt beweg dich mal, sondern dass also die Bewegung ist lebenswichtig, egal ob Patient oder als Nichtpatient. Also das muss man noch dazu sagen oder deutlich erwähnen, wie schon so jetzt gerade gesagt haben. Aber dazu gehört natürlich auch jetzt kurz angesprochen zur Prävention, also zur Verhinderung gehört natürlich also auch die Früherkennung und gehört auch die therapeutische Prävention. Also das heißt, gehen Sie zum Impfen, egal welche Impfen, solange Sie es vertragen, nehmen Sie es. Also wenn die meisten unserer Impfungen haben nur vereinzelt hohe Nebenwirkungen. Deshalb der auf jeden Fall erträgt ist der Ertrag von den Impfungen immer höher als das, was als Risiko dabei ist. Deshalb also auf solche Sachen achten. Wir können den Tipp geben, wenn Sie mit dem Hausarzt nicht zurechtkommen, wenn Sie mit dem Facharzt nicht zurechtkommen, dann klicken Sie mal auf die Internetseite Ihrer Krankenhäuser, vor allem Ihrer kardiologischen Krankenhäuser. Da gibt es Kolleginnen von der Franzi, die also speziell für Informationen für Herzinsuffizienz oder für Herzerkrankungen zuständig sind. Wenden Sie sich an die. Wenden Sie sich an unsere Webseiten. Da steht einiges drin, zwar noch nicht alles komplett, aber wir werden schauen, dass wir das Ende des Jahres dann alles wieder komplett haben. Wenden Sie sich an Organisationen wie die von Steffen Marschek oder an andere, die sich mit dem Thema beschäftigen. Suchen Sie nach einer Selbsthilfegruppe, kann Ihnen alles nur helfen, um bei dem Ganzen, also Einstieg in die Erkrankheit, besser zurechtzukommen.
Hätte ich nichts hinzuzufügen. Die Tage hatte ich mich mit jemandem unterhalten, der sagt, die sagen immer so, ich bin jetzt auf so einer neuen Journey-Reise. Ich habe die nicht freiwillig gebucht. Ja, tatsächlich ist es wirklich so. Ich fand es heute Abend sehr spannend. Ich bedanke mich bei euch allen für eure sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema. Hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, es macht auch den Zuhörern Spaß. Das war die Premiere von Prävention jetzt. Weiter geht's im Herbst. Da haben wir ganz neue spannende Themen, haben sicherlich auch den einen oder den anderen neuen Gesprächspartner in der Runde. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, bis bald und ganz liebe Grüße. Ciao.
Ciao, vielen
An
Dank.
euch alle.
Danke,
Bis bald.
tschüss. Tschüss.